Ja, danke Jens Riewer und herzlich willkommen. Es ist geschafft, die Ampelkoalition, das selbsternannte Fortschrittsbündnis, hat die ersten Hürden genommen. Am Nachmittag haben die Grünen mit überwältigender Mehrheit auf einem kleinen Parteitag zugestimmt, dass in der kommenden Woche nun auch Koalitionsgespräche beginnen können. Die Regierungsbildung nimmt Fahrt auf. Wie es jetzt weitergeht, darüber sprechen wir gleich mit zwei Ampelmännern, mit Robert Habeck und Christian Lindner. Aber zunächst wollen wir erst mal schauen auf ein drückendes, aktuelles Problem für viele Menschen. Ausgerechnet jetzt, wo die neue Koalition über eine wirksame Klimapolitik ringt, explodieren die Energiepreise. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Importpreis für Gas zum Beispiel um mehr als 170%. Wer jeden Cent dreimal umdrehen muss, macht sich Sorgen vor dem nahenden Winter.
Ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll. Die Heizkosten so ansteigen, dass ich meine Wohnung nicht mehr heizen kann. Jedenfalls nicht so, wie es normal ist. Muss ich zu Hause wie rumlaufen wie auf dem Weihnachtsmarkt. Mich warm anziehen, Jacke, Decke.
Reni Erfurt wohnt alleine in einer Einzimmerwohnung in Berlin. Gerade mal 800 Euro Rente bekommt sie. Der neue CO2-Preis erhöht die Nebenkosten. Steigende Heizkosten werden so zu einem finanziellen Problem. Statt die Heizung aufzudrehen, muss sie sich anders weiterhelfen.
Tagsüber habe ich eine Wolldecke, die ich mir umlege. Um die Beine vor allen Dingen, um die Füße. Kopf muss man ja mal ein bisschen frei haben. Und setze ich den ganzen Tag mit der Wolldecke. Warum? Anders geht das gar nicht. Die Heizung am Tag anmachen? Das ist mir zu teuer, das kann ich nicht bezahlen.
Tja, und wie kann die Politik Menschen wie Reni Erfurt nicht alleine lassen mit den galoppierenden Heizkosten, gleichzeitig aber festhalten an wirksamem Klimaschutz? Und der funktioniert nun mal nicht ohne spürbare Verteuerung fossiler Energieträger. Die gute Nachricht, es geht. Die schlechte, die Politik hätte schon viel früher viel mehr tun können. Denn die Energiepreisschock, der Schock, war absehbar. Kirsten Gierschig.
Die Energiepreise steigen weiter rasant
steigen
an.
Steigen die Gaspreise weiter.
Die Gaspreise in Deutschland steigen in den nächsten
Seine
Wochen.
Gaspreise zu erhöhen.
Im Herbst ein Plus von bis zu 40%.
Nachrichten aus dem Jahr 2008. Klingt wie heute, war aber krasser. Denn mehr als 8 Cent pro Kilowattstunde, so hoch wie damals, ist der Verbraucherpreis für Gas diesmal noch nicht gestiegen. Seinerzeit habe man falsch reagiert, meinen Experten.
Wir haben schon vor 10 Jahren eben nicht die richtigen Rückschlüsse daraus gezogen, dass wir endlich unabhängiger werden müssen von fossilen Energien, obwohl wir das seit damals wissen und uns auch eigentlich eine Energiewende vorgenommen haben, haben wir sie dennoch verschleppt.
Noch immer werden Deutschlands Wohngebäude hauptsächlich fossil beheizt. Knapp die Hälfte nutzt Gas, ein Viertel noch Heizöl. Das heißt Abhängigkeit von Importen und dauerhaft steigende Preise. Denn die CO2-Abgabe wird in den nächsten Jahren stetig erhöht. Das Problem in Deutschland?
Wir haben beispielsweise erst letztes Jahr einen CO2-Preis eingeführt. Die Schweden haben es in den 90er Jahren getan und damit schon viel eher den Pfad in Richtung erneuerbare Energien gewiesen.
Hier in Schweden heizen gerade mal 3% noch mit Gas und Öl. Natürlich gibt es Unterschiede zu Deutschland. Schweden setzt stark auf Atomstrom und Biomasse. Aber trotz kalter Winter sind bei Einfamilienhäusern Wärmepumpen Standard. Und Vermieter haben einen Anreiz, günstige Heizungen einzubauen, denn die Mieter zahlen eine Warmmiete, keine Extraheizkosten. In Deutschland dagegen können nur wenige Mieter so gelassen auf die Heizkosten schauen, wie Wolfgang Michaelis Schmindner.
Jedes Jahr bekomme ich Heizkosten wieder. Ja? Und von daher, wenn sich's richtig einpendelt, denke ich mir mal, so eine Photovoltaikanlage ist fantastisch.
Was er fantastisch nennt, steht hier auf dem Dach. Photovoltaik- und Solarthermieanlagen. Diese genossenschaftliche 30er-Jahre-Siedlung in Berlin-Lichterfelde wurde seit 2014 energetisch saniert.
Es war natürlich wichtig für uns als Genossenschaft, für unsere Mitglieder langfristig bezahlbaren Wohnraum auch in den Betriebskosten zur Verfügung zu stellen. Die fossilen Energien werden immer teurer werden und deswegen war das der Ansatz, über regenerativen Energien dort gegenzusteuern.
Die Wohnungen wurden gedämmt, ein Lüftungssystem nutzt Abwärme zum Heizen, Wärme von den Sonnenkollektoren wird im Boden gespeichert. Nur an ganz kalten Tagen kommt noch etwas Fernwärme dazu. Um das System mit mehreren Wärmepumpen zu warten, musste am Anfang ein Techniker aus München anreisen. Eine Wartungsfirma in Berlin zu finden, fast unmöglich.
weil viele Handwerker wirklich noch nicht geschult sind auf der Technik mit Wärmepumpen. Und wir haben eine Firma, mit der wir auch häufiger zusammenarbeiten, auch im Heizungssanitärbereich, wo ich tatsächlich die Aussage bekommen habe, lassen Sie mich doch mit dem neumodischen Scheiß in Ruhe.
Diesen neumodischen Scheiß hatte die Firma von Taco Holthuysen geplant. Und so etwas funktioniert sogar in engen Innenstadtlagen. Holthuysen würde gerne viel mehr so bauen und sanieren, aber...
Wir haben Schwierigkeiten, tatsächlich Architekten zu bekommen, die dieses Optimieren von Gebäudehülle und Haustechnik denken und entsprechend planen können.
Bislang spielte Energieeffizienz in der Architektenausbildung kaum eine Rolle. Im vergangenen Jahr war bei einem Drittel aller neuen Wohnungen noch immer eine Gasheizung vorgesehen. Für die zukünftigen Bewohner heißt das, Heizen wird für sie jedes Jahr teurer und teurer. Technische Lösungen für niedrigere Heizkosten gibt es schon lange, aber Deutschland nutzt sie noch nicht genug.
Tja, und im Studio begrüße ich jetzt den Co-Vorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen, Robert Habeck.
Guten Abend, Frau Hassel.
Herr Habeck, bevor wir über die Ampel sprechen und wie es weitergeht, bleiben wir kurz bei den galoppierenden Energiekosten. Was will die neue Regierung unter grüner Beteiligung tun, damit Heizen kein Luxus bleibt?
Wir haben es ja gerade im Beitrag gehört. Im Moment sind es vor allem die Gaspreise, die den Leuten Sorge bereiten und zu Recht. Das ist vor allem ein Außenwirtschaftsproblem, will ich es mal vorsichtig nennen. Wir sind abhängig von Russland. Russland drosselt die Gaszufuhr. Die Speicher sind nicht voll und die Nachfrage ist hoch. Also eine Regierung, und zwar noch die amtierende Bundesregierung, kriegt ja noch Geld für ihre Arbeit, sollte schnell mit Russland reden, dass sich das ändert.
Da reden Sie von Nord Stream 2 und der potenzielle Kanzler, Herr Scholz, ja auch für das Projekt. Also da haben Sie schon direkt Spaß miteinander, oder?
Das Problem ist, dass unserer Auffassung nach Nord Stream 2 noch nicht die Genehmigung für den Betrieb bekommen kann, weil sie noch nicht alle europäischen Vorgaben bekommen. Und Russland scheint so eine Art Pokerspiel mit uns zu spielen. Aber das ist eine außenpolitische Frage, die die amtierende Regierung ja noch zumindest verhandeln kann. Und kurzfristig wird helfen, dass wir uns entschieden haben, im nächsten Jahr die EEG-Umlage deutlich abzusenken. Das ist dann zwar im Strombereich, aber das Geld, das gespart wird, ist dann ja das Geld, das man auch bei anderen Bereichen wieder einsetzen kann.
Für viele Menschen würde das aber nicht reichen, nur die EEG zu senken. Insofern, es gibt ja Forderungen, die sagen, vollständige Übernahme der Heizkosten für Menschen in Hartz IV oder mit ganz kleinen Renten. Wäre das etwas?
Vollständige Übernahme lädt immer dazu ein, dass man dann die Heizung aufdreht und das Fenster aufmacht sozusagen. Es sollte schon einen Anreiz geben, sorgsam mit Energie umzugehen. Aber höhere Hartz-IV-Sätze oder auch Aufstockung, wenn ich das eben in dem Beitrag richtig verstanden habe, bei der Dame, die in der Rente ist, also höhere Rentensätze, höhere Garantierenten, das wäre natürlich richtig. Die Hartz-IV-Erhöhung um 3 Euro im letzten Jahr war sowieso ein Witz. Das könnte man jetzt auch sehr schnell noch nachlegen.
Gut, dann kommen wir noch mal zum Sondierungspapier, was ja am Freitag vorgestellt worden ist. Kein Tempolimit, keine Steuererhöhung und auch kein CO2-Preis, zumindest steht das Wort nicht da drin. Jetzt gibt es ja schon viel Kritik von Umweltaktivisten. Warum, so sieht es zumindest aus, haben die Grünen da nicht wirklich konkret mehr reinbekommen?
Wir haben total viel reinbekommen. Es gibt zwar keine Steuererhöhung, es gibt aber auch keine Steuersenkung. Ich würde sagen, einigen wir uns auf Unentschieden mit der FDP. Nicht das, was ich wollte, aber es ist nun mal das, was es ist, ein Kompromiss. Klar, das Tempolimit kommt nicht, aber es ist beschlossen, dass wir die EU dabei unterstützen, ein definiertes Ende für den fossilen Verbrennungsmotor zu unterstützen. Auch da würde ich sagen, nicht schlecht, auch für die Umweltbewegung nicht schlecht. Ich höre im Übrigen eher Applaus oder jedenfalls Anerkennung.
Fridays for Future sagt, es ist Symbolpolitik.
Nein, das sagen Sie nicht. Fridays for Future sagt, das reicht vielleicht nicht oder wir müssen die Maßnahmen genau sehen, die dann auch helfen, auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen. Aber Sie verstehen sehr wohl, dass es ein Sondierungspapier ist. Das heißt, es legt den Korridor für die Verhandlungen fest. Und ich widerspreche ja gar nicht, dass die Unterlegung mit Maßnahmen jetzt noch erfolgen muss. Aber auf die Ziele haben wir uns geeinigt.
Die Unterlegung mit Finanzen ist auch noch nicht wirklich, zumindest in dem Papier, nachzulesen. Da steht so ein Satz wie, alles muss getan werden und muss finanziert werden, was wirksamer Klimaschutz wirklich verlangt. Klingt für mich sehr schwammig. Übersetzen Sie mal, was heißt das?
Na, es spartanisch formuliert, würde ich sagen, aber er ist nicht schwammig, denn die Kosten für Klimaneutralität in diesem Land sind mehrfach beziffert worden. Es gibt verschiedenste Gutachten und Studien von der Industrie, von den Klimaforschungsinstitutionen, den Universitäten.
Nämlich?
Ungefähr 500 Milliarden Euro brauchen wir dafür als öffentliche Investition. Die privaten Investitionen werden x-fach höher sein. Die werden aber nur fließen, wenn es einen Hebel gibt. Also wenn es Zuschüsse oder mindestens Garantien gibt, Verträge mit der Industrie, dass man die Differenz zwischen CO2-Kosten, die man einsparen kann und die die Mehrinvestitionen kosten, zunächst erst einmal ausgleicht. Also man wird öffentliches Geld in die Hand nehmen. Und das sind die 500 Milliarden, von denen wir immer gesprochen haben.
Über und das steht da sozusagen drin, ohne dass es da drin
das
steht.
Das ist gemeint mit die Investitionen deutlich anheben, um das Land auf Klimaneutralität zu bringen. Und dafür gibt es auch Antworten. Es gibt Konzepte, die wir durchdiskutiert haben. Die sind jetzt noch nicht so tief verankert, dass sie in dieses Papier Eingang gefunden haben. Ähnlich beispielsweise wie bei den anderen angesprochenen Punkten, also der Umsetzung der anderen Klimaschutzmaßnahmen. Das müssen die Koalitionsverhandlungen leisten. Aber es ist das klare Verständnis, die Investitionstätigkeit der öffentlichen Hand in Deutschland zu hebeln im Rahmen der Schuldenbremse, aber mit den Möglichkeiten, die die Schuldenbremse lässt.
Welche Fantasien haben Sie denn da im Rahmen der Schuldenbremse, große, große Summen in die Hand zu nehmen und zu investieren?
Na, unsere Fantasie will ich gar nicht nennen. Unsere Alternativvorschläge haben wir schon vor der Wahl öffentlich gemacht. Wir haben ja gesehen, dass man zur Veränderung der Schuldenbremse eine verfassungsändernde Mehrheit braucht, also in diesem Fall die Union. Und das war nicht sicher, dass wir in einem Bündnis mit der Union landen und die es dann machen würden. Insofern gibt es andere Möglichkeiten.
Nämlich?
Investitionsgesellschaften beispielsweise. Also man schafft staatlich gehaltene Gesellschaften, die einen Fonds auflegen für all die Dinge, die Geld wieder reinbringen. Also sagen wir Ladesäulen beispielsweise, da wo sie nicht von alleine wirtschaftlich entstehen, könnten geschaffen werden, weil man ja dann auch wieder Strom verkauft und so wird der Fonds dann wieder gespeist. Und das kann man auf die verschiedenen Bereiche öffentlicher Infrastruktur dann runterbrechen. Herr Aber Habeck, wie wir es genau machen, wie gesagt, ist noch, werden wir nachlesen in 4 bis 6 Wochen.
Wie genau Sie die Posten und Ministerien verteilen, darüber haben Sie noch nicht gesprochen. Das steht auch noch aus. Aber heute hat die FDP gleich mit mehreren Stimmen, Herr Buschmann, Herr Kubicki, den Anspruch auf das Finanzministerium erhoben und Druck gemacht. Ist das gegen die Spielregeln?
Nein, dass die FDP das Finanzministerium haben will, daraus hat der Christian Lindner nie ein Geheimnis gemacht und dass er sich selbst für berufen hält, Finanzminister zu werden, hat er auch mehr als deutlich im Wahlkampf verkündet. Insofern keine Überraschung an der Front. Es ist, würde ich sagen, nicht hilfreich, wenn man jetzt in Personalspekulationen einsteigt. Denn wenn wir das tun würden, wir würden dann unsere Liste von Kabinettsposten und Menschen auffächern, ohne mit den Partnern gesprochen zu haben. Ich würde sagen, es gehört zur Fairness, zum guten Ton und auch zur politischen Klugheit, das jetzt nicht zu tun. Man erhöht im Zweifelsfall nur die eigene Fallhöhe.
Also Sie sagen mir jetzt nicht, dass Sie das auch gerne machen würden.
Nein, ich sage, das Finanzministerium ist wichtig für die Bereiche, die wir gerade besprochen haben. Wir haben sehr unterschiedliche finanzpolitische Vorstellungen. Die Konkurrenz ist da, ohne Frage. Das Vertrauen, dass das dann passiert, wie es verabredet ist, muss sich erst noch beweisen, auch in den Koalitionsgesprächen. Aber die persönlichen Ambitionen von Menschen, inklusive meiner Person, die dränge ich immer zurück und klopfe allen auf den Fingern, die zucken. Und deswegen kann ich für meinen Laden sagen, wir werden das nicht tun, diese Postenspekulation mit Personen. Die FDP muss für sich selbst richten. Und wie ich von Volker Wissing, dem Generalsekretär, gehört habe, fand er das jetzt auch nicht besonders schlau. Und Volker Wissing ist ein kluger Mann.
Dankeschön für diese Einschätzungen. Und in der Tat wird es ja dann spannend, wenn die Koalitionsgespräche in der kommenden Woche beginnen. Danke, dass Sie da waren, Herr
Habeck. Ich danke Ihnen.
Und wir bleiben bei der Frage der Finanzen. Mehr Ausgaben mit deutlich weniger Geld. Wie das gehen soll, dazu bleibt das Sondierungspapier der Ampelpartner ausgesprochen vage. Die FDP hat auf jeden Fall einige gelbe Pflöcke eingerammt. Keine Steuererhöhungen, keine Aufweichung der Schuldenbremse. Die finanziellen Spielräume könnten kleiner ausfallen als die Denkräume der drei potenziellen Partner. Nicole Kuhnert.
Eine gute Balance finden müssen die Parteien, wenn es um die Finanzen geht. Abwägen, wie viel Schulden hält der Staat noch aus? Wen entlastet man? In was investiert man? Und woher soll das Geld kommen ohne Steuererhöhungen, wie es die FDP fordert? Ökonom Marcel Fratscher vom DEW sieht nur den Kompromiss, den Haushalt nochmal zu belasten.
Indem man einmalig nochmal einen großen Schluck aus der Pulle nimmt, also eine große Rücklage bildet, ähnlich wie man das 2016 bei der Asylrücklage gemacht hat. Und jetzt sagt die neue Bundesregierung, nimmt 500 Milliarden Euro für Klimaschutz, Digitalisierung und Bildung auf, um dann über die nächsten 10 Jahre solche Investitionen finanzieren zu können.
500 Milliarden Euro für Investitionen in Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung. Das ist auch eine Forderung der Grünen. Dabei könnten Unternehmen Investitionen abschreiben, aber Bürger auch entlastet werden?
Das könnte ein Kompromiss sein. Also die FDP kriegt ihre Forderung nach Entlastung von Unternehmen. Die SPD kriegt ihre Forderung zur Entlastung von Menschen mit mittleren und geringen Einkommen. Beides wäre ökonomisch sinnvoll, aber beides würde auch kurzfristig mehr Schulden erfordern. Da muss man sich ehrlich machen.
Einmalig also nochmal viele Schulden aufnehmen, die Schuldenbremse ab 2023 aber wieder einhalten. Kurzfristig eine Lösung, meint auch Wirtschaftswissenschaftler Clemens Fuest vom IFO-Institut. Ein Trick, wie man die Schuldenbremse einhält und investiert?
Zum Beispiel brauchen wir ja mehr Bahnstrecken und wollen dort investieren. Der Bund kann Schulden aufnehmen, der Bahn dieses Geld geben als Eigenkapital und die Bahn investiert das dann. Für den Bund ist das vereinbar mit der Schuldenbremse, weil der Bund zwar Schulden macht, aber er wirbt auch etwas. Er hat ja Eigenkapital eben an der Bahn.
Eine neue Bundesregierung muss nun abwägen, wie hoch die Schulden wirklich werden, um zukünftige Generationen nicht zu sehr zu belasten.
Und im Studio begrüße ich jetzt sozusagen den zweiten Ampelmann, FDP-Parteichef Christian Lindner. Herzlich willkommen, Herr Lindner.
Guten Abend.
Herr Lindner, die Ampel blinkt gelb, haben relativ viele Kollegen von mir so wahrgenommen zumindest. Dabei ist die FDP ja eigentlich der kleinste Partner. Haben Sie besonders gut und hart verhandeln können oder musste man Ihnen so viel anbieten, um Sie rüber zu locken in das Bündnis?
Ich möchte das gemeinsame Ganze betonen und nicht vermessen, wer jetzt an welcher Stelle welchen Erfolg für sich verbuchen kann. Eine solche parteipolitische Betrachtung, die bringt uns ja nicht weiter, sondern die erschwert vielleicht die weitere Arbeit. Ich freue mich jedenfalls, dass es gelungen ist, eine gute Grundlage zu formulieren. Und welche besseren Zeugen gibt es als Armin Laschet und Friedrich Merz, die ja gestern auf dem Deutschlandtag der Jungen Union dieses Sondierungspapier gelobt haben. Es zeigt sich jedenfalls, die FDP als Anwalt der bürgerlichen Mitte spielt eine Rolle.
Jetzt haben Sie die CDU erwähnt. Auf dem Deutschlandtag heute hat Fraktionschef Brinkhaus den krassesten Linksruck seit Jahrzehnten ausgemacht. Sind Sie also plötzlich ein linker Revoluzzer geworden?
Ich habe ja über Armin Laschet und Friedrich Merz gesprochen, die dieses Sondierungspapier mit Respekt eingeordnet haben. Bei Herrn Brinkhaus ist die Sache anders. Ich glaube, Herr Brinkhaus hat eine Art Bewerbungsrede für zukünftige Führungsaufgaben vorgetragen und er hat zugleich beschrieben, welches Angebot er macht. Wenn man dieses Sondierungspapier als einen strammen Linkskurs oder eine stramme Linksagenda bezeichnet, dann muss man selber seine Partei stramm rechts aufstellen wollen. Das scheint die Idee zu sein, wenn man dieses Papier der Mitte so einordnet. Und wenn ich den Satz noch sagen darf, die Union ist jetzt in einer Phase, wo sie Orientierung sucht. Wir jedenfalls wollen gerne in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein mit der CDU weiter regieren.
Herr Lindner,
ein strammer Rechtskurs wäre für die Union da nicht vorteilhaft.
Das stimmt. Bleiben wir aber bei Ihrer Partei. Auf jeden Fall kann die FDP zufrieden sein. Deshalb, was erwarten Sie morgen, wenn die Gremien darüber beraten? Zustimmung oder doch größeren Widerstand?
Nein, ich gehe von großer Zustimmung aus, denn es gibt jetzt eine Chance, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft und unseren Staat zu modernisieren. Eine Chance, die so groß ist wie selten in den vergangenen Jahren zuvor. Diese Chance wollen wir ergreifen. Wir sehen, dass es das gemeinsame Bestreben gibt, Planungsverfahren zu beschleunigen, bessere Bildungschancen, Aufstiegschancen, eine Modernisierung des Sozialstaats, viele Fragen der gesellschaftspolitischen Liberalität und des Einwanderungslands Deutschland werden gelöst. Und was uns sehr wichtig ist, wir beschreiben eine Transformation aber aus der Perspektive einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft.
Lindner, aber Betonung was Sie, darauf. Sorry, wenn ich Sie jetzt da unterbreche, aber was Sie nicht beschreiben in dem Papier, und zwar alle, ist wirklich die Frage, wie die Finanzierung erfolgen soll. Die FDP dringt
darauf.
Doch,
das beschreiben wir.
Ja, aber nicht so wirklich klar. Die FDP dringt darauf, unnötige Subventionen zu streichen. An was denken Sie denn da? Soll die Pendlerpauschale wegfallen? Nein. Soll der Diesel teurer werden? Nein. Was soll denn wegfallen?
Nein, das sind ja Subventionen, die, wenn man sie streichen würde, den Charakter einer Steuererhöhung für die breite Mitte der Gesellschaft hätten. Daran ist nicht gedacht. Ich habe schon vor der Bundestagswahl ins Gespräch gebracht, die Überförderung von Elektroautos zurückzunehmen. Auch für die Gutverdienenden, die einen Dienstwagen haben, werden diese Autos mit vielen tausend Euro subventioniert, obwohl das großartige Produkte unserer deutschen Automobilwirtschaft sind, die solche Subventionen nicht brauchen. Ich will dem weit verbreiteten Eindruck entgegenstehen, dass nicht klar geregelt worden wäre oder beschrieben worden sei, wie Finanzierung laufen soll. Es gibt zwei Leitplanken. Die Steuern werden nicht erhöht. Mhm. Ich hätte gerne gesehen, dass wir auch noch zu einer Entlastung kommen, aber das war nicht verhandelbar. Dazu hätte man noch ambitionierter auch auf zusätzliche Ausgabenwünsche verzichten müssen. Und auf der anderen Seite wird die Schuldenbremse eingehalten. Viel zu wenig betrachtet worden in diesem Papier ist aber eine Formulierung. Wir haben nämlich geschrieben, dass wir privates Kapital aktivieren wollen, auch dadurch, dass unsere öffentlichen Förderbanken private Investitionen absichern.
Die super Abschreibungen.
Nee, das ist was anderes. Das kommt noch zusätzlich.
Okay. Herr Lindner, wir haben es eben schon gehört. Also Sie klingen ja schon fast wie der künftige Finanzminister. Heute hat Herr Buschmann auch noch mal gesagt, Sie sind absolut dazu geeignet und Sie müssen das werden. Werden Sie kommender Finanzminister?
Ich rate von solchen Personaldiskussionen ab.
Also Sie ärgern sich über diese Diskussion, die ja von der FDP losgetreten worden ist.
Naja, der baden-württembergische Finanzminister hat Herrn Habeck heute gelobt und als geeignet betrachtet. Ich rate aber von diesen Diskussionen in der Öffentlichkeit ab. Für die FDP geht es nicht um Karriere und Posten. Für uns war es wichtig, dass wir eine finanzpolitische Linie beschreiben. Das ist gelungen. Wichtig ist mir nur eins. Jeder der drei Partner muss wirken können, muss Einfluss nehmen können. Es gibt das Bundeskanzleramt, es gibt das Finanzministerium, es gibt ein neues Klimaministerium. Und ich bin der Meinung, jeder der Partner muss eine Möglichkeit haben, auch gestalterisch zu wirken.
Ganz kurz, weil wir wirklich kaum noch Zeit haben, werden diese Fragen, das sind ja zentrale Fragen, ganz zum Schluss geregelt, wenn die Ampel sozusagen sich inhaltlich schon geeinigt hat?
Es wird dann geregelt, wenn es sich anbietet.
Also sehr zum Ende?
Das wird sich zeigen. Wir sind bislang gut damit gefahren, dass wir Schritt für Schritt vorgehen. Dann, wenn es Klärungen braucht, wurden sie herbeigeführt. Und das würde ich gerne mit aller Diskretion im vertraulichen Rahmen sehr konstruktiv fortsetzen.
Herzlichen Dank, dass Sie da waren und herzlichen Dank für diese Einblicke in die weiterhin spannenden Ampelgespräche. Danke, Christian Lindner. Gerne. Und während die Ampel zu leuchten beginnt und über 60% der Menschen dieses Reformbündnis begrüßen, diskutiert die abgewählte Union über den Neustart nach dem Desaster. Viele Fragezeichen, aber eine Gewissheit, die neuen Köpfe der CDU werden männlich sein. Christian Feld mit Eindrücken vom Deutschlandtag der Jungen Union.
Wir haben ziemlich viele kluge junge Köpfe. Genau die brauchen wir jetzt. Neue, frische Gesichter.
Es geht doch hier nicht um Armin, Friedrich, Jens, Ralf, wen auch immer.
Und doch, oh Wunder, sind sie alle da in Münster. Am Freitag Friedrich Merz, einst Favorit und Liebling der Jungen Union. Diesmal entfacht er kein Feuer. Ist seine Zeit vorbei? Norbert Röttgen am Samstag einfach nur da. Reden diesmal nicht. Heute Vormittag Ralf Brinkhaus. Mit ihm, das ist zu spüren, muss man rechnen, wenn die Rolle des Oppositionsführers zu besetzen ist. Eine Vorstellung davon hat er.
Deswegen möchte ich nicht eine Dagegen-Opposition in den nächsten 4 Jahren machen, sondern ich möchte eine gestaltende Opposition machen. Und ich möchte zeigen, dass wir bessere Konzepte haben, wie dieses Land in die Zukunft hineingeführt werden kann.
Jens Spahn ist jünger, 41, aber auch schon lange dabei, in führenden Positionen. In Münster setzt er das wohl deutlichste Signal, ohne es konkret auszusprechen. Er habe Lust, die neue CDU mitzugestalten. Im Team. Aber
dieses Team muss schon auch abbilden, dass jetzt mal die nächste Generation dran ist. Auch das will ich mal ziemlich klar sagen.
Nächste Generation wäre auch Carsten Linnemann, Wirtschaftsflügel. Wenn er will, sagen viele in der Halle, dann müsse er das viel deutlicher zeigen. Gesucht also der Neuanfang. Eines bleibt konstant. Geredet wird bei der CDU wieder über Männer aus Nordrhein-Westfalen.
Tja, ausschließlich neue Männer braucht das Land nicht wirklich. Das war's vom Bericht aus Berlin für heute. Gleich im Nachbericht beantwortet die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Hasselmann, ihre Fragen zur Ampel und ob die Grünen genug Klimaschutz durchsetzen können in dieser möglichen Regierung. In 10 Minuten auf den Social-Media-Kanälen der Tagesschau. Danke und machen Sie's gut.